Herzlich willkommen bei Überpop,
der Podcast über Popkultur
mit Jörn Thesen
und Fabian Thomas.
Gucken wir mal wieder uns durchschlagen. Ja. Weil ich würde jetzt schon, glaube ich, insofern gerne drüber reden, weil ich ein großer Fan ja nach wie vor von Jesse Buckley bin.
Ja, ja, insofern 156. Hallo und herzlich willkommen bei Überpop. Wie Fabian gerade schon sagte, wir sprechen über Jesse Buckley und Olivia Colman, zwei Schauspielerinnen von, also ich bin von beiden ein großer Fan und Fabian umso mehr dann von Jesse Buckley, die aktuell im Kino zu sehen sind in einem Film, der den auf Deutsch den weniger schönen Titel Schmutzige kleine Briefe hat und im Original Wicked Little Letters heißt. Und den haben wir beide im Laufe der letzten Woche gesehen. Und kann man empfehlen, aber muss man jetzt nicht direkt für ins Kino rennen, oder?
Ja, ist eine schöne kleine Komödie, wie ich jetzt gerade schon so im Vorgeplänkel gesagt habe. Ist ein Period Piece, also schöne Kostüme und lebt eindeutig von den beiden Hauptdarstellerinnen.
Ja, ist auch sehr darauf ausgelegt, eben, dass die sich da austoben können. Olivia Colman kann halt eben, die ist perfekt, um so jemanden so Verklemmtes zu spielen. Und Jesse Buckley ist halt das Gegenstück, die so die fluchende Irin spielt. Und das Ganze basiert auf einer wahren Geschichte. Und im Vorspann wird eingeblendet, you'll be surprised how much of this is true, oder so ähnlich, glaube ich, heißt es. Und ich habe die wahre Geschichte danach nachgelesen und festgestellt, oh mein Gott, die wahre Geschichte ist noch viel irrer, als es im Film. Also es ist ziemlich nah an der Geschichte. Es gibt ein historisches Werk, weil das die ganze war ein Justizskandal. Das ging wirklich bis nach London, dass dieser Fall irgendwie vor Gericht aufgerollt worden ist. Also die Story des Films ist eben, dass Olivia Colman, die lebt als Spinster, als unverheiratete Frau mit ihren Eltern zusammen in so einer Reihenhausstraße und Haus an Haus mit einer Irin, mit ihrem Kind und ihrem Mann. Und die haben so eine Nachbarschaftszwistigkeit und die Olivia Colman bekommt beleidigende Briefe, die sie furchtbar beschimpfen und immer voller sehr ausgefallener Flüche ist. Sie zeigt eben dann ihre Nachbarin an und die sitzt dann dafür auch im Gefängnis und das ist die Story. Also ich finde, das ist auch ein Film, der würde auch super als so sonntags, nachmittags auf der Couch streamen Film funktionieren. Ich bin nicht sicher, ob die nicht alles komplett in irgendeinem Studio gedreht haben, also weil die Kulissen sind jetzt nicht so, es ist halt, spielt 1930, ich glaube, nicht 1920, ne? Es ist zwischen dem ersten und zweiten, zwischen ersten und zweiten Weltkrieg.
Relativ kurz nach dem ersten Weltkrieg, was ja auch thematisiert wird.
Ja, es gibt auf jeden Fall über diesen Fall, ich habe das dann nämlich dann, es gibt keinen Wikipedia-Artikel, aber ich habe im Wikipedia-Artikel zum Film war in den Fußnoten ein Sachbuch verlinkt, das jetzt auch in den letzten 5-6 Jahren erst rausgekommen ist. Und das ist halt eben von einem Historiker geschrieben, ist in der Oxford University Press erschienen. Ich weiß gerade nicht mehr, ich glaube, das hieß auch The Little Hampton Libels oder so, weil das ist der Name, unter dem dieser Fall ja nicht direkt bekannt ist oder so, weil das ist, glaube ich, aber es war damals in den Medien eine sehr große Sache. Lustigerweise in Wirklichkeit waren die zwei Frauen fast gleich alt, ich glaube, jetzt weiß ich nicht mehr, wie die Figur heißt, aber die Figuren heißen im Film auch genauso, wie sie in Wirklichkeit hießen, aber die Jessie Buckley ist halt nicht viel jünger gewesen als die Edith, oder wie hieß die?
Edith Swan.
Ja, Edith Swan, ja, genau.
Hat mich aber auch tatsächlich am Anfang ein bisschen irritiert, weil die ja als alleinstehende Frau mit ihren Eltern in diesem kleinen Reihenhaus wohnt und sie so ein bisschen, also ich habe einfach am Anfang gedacht, ihr Vater wäre ihr Ehemann und die Mutter, die dabei sitzt, wäre die Großmutter irgendwie oder sowas so.
Ne? Ja, ja.
Das heißt, dass die beiden älteren Herrschaften ihre Eltern sind, da ist der Groschen bei mir erst so nach ein paar Momenten gefallen. Weil halt irgendwie das so Alter von der Olivia Colman, also das ist nicht direkt sich erschließt, dass sie halt eine alte, oder ältere unverheiratete Frau ist, sondern und nicht verheiratet mit dem, also sie hätte in meinen Augen auch mit dem mit Mann verheiratet sein können, der ihren Vater spielt, irgendwie auch, wenn der doch dann deutlich älter ist. Aber ein extrem beeindruckender Schauspieler, jetzt wo ich gerade die beiden Hauptdarstellerinnen so über den Klee gelobt habe. Timothy Spall heißt der, und der ist, das ist so ein typischer Nebendarsteller, dem er schon immer wieder überall begegnet. Ich weiß nicht wo, aber der hat einen unglaublichen, so durch seinen ganzen Habitus, durch die Art, so wie er läuft, ist, wie er sich
der
so
ist
gibt.
In 5 Harry Potter Filmen.
Beeindruckender Schauspieler. Ah, okay. Ja, da bin ich nicht so firm, aber da ist er wahrscheinlich dann auch vielen Leuten bekannt drüber, ja.
Ja, aber er ist tatsächlich ein
toller Charakterdarsteller.
Richtig, ja. Genau. Und der ist nur 17 Jahre älter als Olivia Colman. Also in Hollywood-Terms eigentlich das ist ein ganz normaler Altersunterschied, um die als Paar zu casten eigentlich. Ja, und die Jessie Buckley ist wiederum nochmal 16 Jahre jünger als Olivia Colman. Und die beiden realen Frauen waren halt irgendwie, ich glaube, nur 1 oder 2 Jahre auseinander. Aber das ist wirklich interessant, diese Story tatsächlich mal nachzulesen. Genau, das ist das Sachbuch ist von Christopher Hillard 2017 erschienen. The Little Hampton Libels, A Miscarriage of Justice and a Mystery about Words in 1920s in England. Ich weiß nicht genau, ob das die Vorlage war. Ich glaube nicht unbedingt, aber vielleicht hat einfach der Drehbuchautor sich da so dran bedient, ohne dass die Filmrechte gekauft haben.
Was ich spannend wäre die Frage, ob die Women Police Officer Gladys Moss auch da auch real ist oder ob sie die halt wegen der Diversity reingenommen haben.
Ach so,
aber die
das
sich
ist,
ja auch ganz gut reinfügt.
Das ist Bridgerton-mäßig, meiner Meinung nach. Der Film ist colorblind gecastet, weil die haben.
Ja, wobei es wird ja thematisiert, dass auch ihr Vater auch irgendwie aus Indien oder so halt stammt oder und dass sie halt.
Aber ich glaube, dass das
einerseits als Frau und andererseits als Women of Color da auf jeden Fall marginalisiert ist und das wird ja auch gut in dem Film eingebaut.
Mehr um
in den
das
Film eingebaut.
Women Police Officer geht und auch, aber spätestens als am Schluss der Richter schwarz ist, habe ich mir gedacht so, okay, das ist absolut.
Ja, das wirkte ein bisschen unreal. Also das, ja.
Also ich fand es eher interessant. Also ich fand es interessant, weil meiner Meinung nach, also auch die ist auch übrigens sehr gut, die Lolly Adefopi, die ist auch in Loki und die war auch in Lovecraft Country. Das ist die andere schwarze Freundin von der Olivia Colman spielt, die andere Frau aus dem Ort. Also insgesamt fand ich es halt eben auch ganz gut, dass man, auch wenn es halt eben sozusagen ahistorisch ist, auch der Mann von der Jessie Buckley ist ja schwarz. Oder der Partner oder Freund, ich weiß nicht genau, im Film sind sie, glaube ich, nicht verheiratet. In Wirklichkeit war die Frau verheiratet übrigens und die lebte da mit mehreren Kindern und ihrer Schwester und deren Mann zusammen oder so. Und sie hatte auch ein uneheliches Kind, das kommt ja auch im Film vor, so, und das ist wirklich echt viel. Aber selbst, also ich weiß nicht genau, ob ich will jetzt den Film eigentlich nicht spoilen, aber selbst so Details, dass eine weibliche Polizistin zur Aufklärung des Falls beigetragen hat, das ist nicht zu viel verraten. Auch das ist richtig. Und auch, dass da jemand beschattet worden ist und so, auch das ist richtig. Selbst das Mittel, mit dem sie nachher die Absenderin der Briefe überführen, selbst das entspricht der Wahrheit. Also das will ich aber, wie gesagt, nicht verraten. Es ist ein unterhaltsamer Film, aber der wird wahrscheinlich auch nicht allzu, wird nicht allzu lange dauern, dass der im Streaming landet und dann kann man den auch sich sehr gut zu Hause anschauen. An einem, weiß ich nicht, Herbstnachmittag.
Ich habe gerade nochmal geguckt, der Schauspieler, der den Bill, also den Partner von der Jessie Buckley spielt, ist auf Jamaican Descent. Und das, also kann durchaus auch in den 20er Jahren in Großbritannien so gewesen sein, dass sie halt dann, dass das halt jemand aus, der aus den Colonies sozusagen dann kommt, ne? Also das ist
ja, also
muss nicht nur colorblind gecastet sein.
Ja, in dem Buch sind aber auch Fotos von den Leuten drin, das eh gruselig aus, wie Leute damals mit 30, 1920 aussahen. Aber der Mann von der war auch weiß. Also es ist so, das ist schon Also ich finde es gut, dass
man... Ja gut, dann hat sich's halt so erfunden, aber es ist jetzt nicht ganz unplausibel.
Das ja, aber
letztlich sein.
Aber dass es eben schon eine Second Generation Brown Policewoman gibt, das glaube ich nicht. Und dass überhaupt,
das ist vielleicht ein
bisschen überhaupt eine wirklich sichtbare Minorities in einer Kleinstadt, also in London, ja, da lebten auf jeden Fall viele, auch schon dann damals Immigranten, aber auch ich weiß nicht genau, ob das nicht auch erst später zugenommen hat, dass Leute aus den damaligen Kolonien nach England kamen. Oder, aber wie gesagt, dass sie da waren, ja, aber dass man, in Anführungsstrichen, dass man die in die Polizei gelassen hat, das habe ich halt eben meinen starken Zweifel. Geschweige denn, so Richter schon gar nicht, ne? Schwarzer Richter.
Ist
wahrscheinlich jetzt noch selten in England, ich weiß es nicht, fürchte ich. Ich meine, in Deutschland auch. Also.
Ja, und Racism wird auch in dem Film eigentlich nicht thematisiert, so, ne? Also da geht's dann eher so um die Rolle der Frau.
Richtig.
Und auch halt Rolle der Frau in der Polizei durchaus, aber es wird auf Race jetzt wenig, das wird jetzt wenig thematisiert, einfach als Problem.
Apropos Frau, das ist auch noch schön, der Film ist auch, ich meine, der Drehbuchautor ist zwar ein Mann, aber die Regisseurin ist auch eine Frau, Thea Sharrock, die eigentlich hauptsächlich, glaube ich, Theater macht oder mehr Theater als Film. Und auch eigentlich überwiegend Frauen in den Hauptrollen. Ne? Also das ist so, dass es wirklich ein sehr female-centric Film ist.
Ja.
Und
ich habe mich einfach gefreut, Jessie Buckley da zu sehen, weil die hat so unterschiedliche Rollen schon gespielt, wo ich sie immer toll fand. Also in Chernobyl spielt sie mit. In The Lost Daughter hat sie auch mit Olivia Colman, glaube ich, zusammengespielt. Die hat in Fargo mitgespielt. I'm Thinking of Ending Things, in diesem Charlie Kaufman-Film spielt sie mit. Also die ist immer wieder begegnet mir die. Und zuletzt, glaube ich, habe ich von ihr gesehen, diesen Film von Alex Garland, der letzte, Man. Das ist so ein Horrorfilm, der irgendwie kurioserweise, wo ganz viele Leute so ganz viele Rollen spielen. Also der ist sehr schräg. Und da spielt sie so eine Frau, die sich zurückzieht aufs Land, um da irgendwie so ein bisschen mal weg vom Arbeitsstress zu kommen und dann in so eine ganz gruselige Horror-Szenario, was so ein bisschen so Folk-Horror-mäßig dann auch abdriftet rein.
Interessant, da hatte ich noch gar nicht von gehört. Da ist auch Rory Kinnear drin, der ist ja auch, den kenne ich nicht. Ich dachte jetzt gerade, das wäre auch jemand aus Game of Thrones, aber habe ich verwechselt.
Und Rory Kinnear, der spielt alle Männer, die in diesem Film vorkommen.
Aha, das ist natürlich auch für den eine super Rolle dann. Alex Garland, da bin ich auch mal gespannt, habe ich auch auf die Liste gepackt für mich dieses Jahr. Da kommt ja dessen Civil War. Weiß nicht genau, ob das gut wird oder eher bitter. Also eine Vision von Amerika in einem neuen Bürgerkrieg. Ob das zu platt ist als
mag man sich das angucken, ja. Mal schauen. Ja.
Wollen wir dann zum anderen Film, den wir auf der Liste haben, wechseln?
Yes.
Ja, ich habe schon
Burning Down the House.
Ja, zwei Tage oder zwei Abende vorher habe ich Stop Making Sense gesehen, der so im 40-jährigen Jubiläum des Films wieder in den Kinos ist und viel gehandelt wird als bester oder einer der besten Konzertfilme aller Zeiten. Und ich bin ziemlich sicher, dass vielen Bilder aus diesem Film auch schon bekannt sind. Man kann auch den Film in Clips, ich glaube sogar fast komplett auf YouTube finden. Ich habe auch den Soundtrack auf Schallplatte. Jonathan Demme hat, ich glaube, 8 Jahre später den Oscar gewonnen für Schweigende Lämmer und hat viel Dokumentationen auch gemacht. Und es ist wirklich ein hervorragender Film. Und ich glaube, auch wenn ich das in Clips schon kannte, es ist ein Erlebnis, diesen Film im Kino zu sehen. Also, und ich habe es noch gar nicht gesagt.
Ich warte noch drauf. Ich bin heiß drauf.
Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, es lohnt sich, wenn man noch die Gelegenheit hat, den zu gucken. Also Der Film ist von Talking Heads und Jonathan Demme und es ist ein Konzert von, also die Talking Heads sind auf Tour zu ihrem Erfolgsalbum Burning Down the House, Speaking in Tongues, wo auch Burning Down the House drauf ist. Und das ist eine sehr durchchoreografierte Show und es wurde sehr schlau gefilmt, nämlich an drei aufeinanderfolgenden Abenden und an jedem Abend wurden andere Elemente, andere Perspektiven aufgenommen und sie haben trotzdem alles nahtlos zusammengeschnitten. Das heißt, dass eigentlich jeder einzelne Song Perspektiven, also weil sie haben auf einen Abend nur von links gefilmt, einen Abend nur von rechts und einen Abend nur aus Publikumssicht sozusagen, um möglichst wenig möglichst wenig Kamera-Interferenz sozusagen zu haben fürs Publikum und für die Band. Und der Film zeigt auch bis zum Schluss gar nicht das Publikum, sondern ist sehr nah, sehr viel mit auch auf der Bühne. Also relativ berühmt ist die Eröffnung, dass eben die Bühne leer ist und komplett ausgeleuchtet und so inklusive aller Treppen und so eine Leiter steht im Hintergrund. Das ist wirklich so.
Es ist ja auch wenig Requisite oder Deko auf der Bühne. Es ist ja alles sehr, sehr, sehr minimalistisch gestaltet. Ja,
richtig. Ne? Und David Byrne kommt auf die Bühne im Anzug mit Akustikgitarre und hat eine Boombox dabei, stellt die ab und sagt ins Mikro, I have a tape I want to play. Und dann, das ist aber gefaked, weil das dann läuft, ist eine Drum Machine und das ist dann, er spielt dann Psycho Killer alleine auf der Gitarre, Akustikgitarre zu einem 808 Drum Machine Beat und mit jedem Song kommen dann weitere Musiker mit auf die Bühne. So beim zweites Spiel der Heaven, dann ist dann schon die Tina Weymouth mit auf der Bühne, die spielt den Bass dazu und mit jedem Song, und ich glaube Burning Down the House ist der erste Song, wo die komplette Band auf der Bühne ist und es ist auch so schön, dass während der Songs sind die Bühnenarbeiter, die komplett in schwarz sind, vor einem schwarzen Hintergrund, räumen die dann auch das schwarze Drumkit auf einem schwarzen Podest rein. Und dann kommt eben dann auch Chris Franz auf die Bühne und wie heißt der andere? Chris Harrison, glaube ich. Oder Jerry Harrison ist der Gitarrist und Keyboarder. Das ist ja die Kernband, die vier. Und dann haben sie eben noch auch, finde ich auch cool, der Keyboarder von Parliament Funkadelic ist auch der Keyboarder in Stop Making Sense. Und zwei Background-Sängerinnen und noch ein Gitarrist und noch ein Percussionist sind noch dabei. Und wie gesagt, Burning Down the House ist die erste Nummer, die dann komplett mit der kompletten Band ist. Im hinteren Drittel verlässt David Byrne die Bühne und dann spielt der Rest der Band als Tom Tom Club, Genius of Love von Tom Tom Club, was auch ein relativ bekannter Song ist. Der wurde sehr viel gesampelt, also unter anderem in dem Song von Mariah Carey. Wie heißt der denn nochmal? Verdammte Scheiße. Pardon, verdammte Axt. Genius of Love. Das ist nämlich so ein Afrobeat-mäßiger Song und der wurde gesampelt in Mariah Careys Song, jetzt finde ich alles andere, Fantasy, 1995, aber auch Public Enemy, Redman, Tupac, Busta Rhymes, also dieser Loop wurde sehr oft, in Return of the Mac von Mark Morrison ist es auch drin, also das ist sehr bekannt. Und das spielen die und dann kommt kommt David Byrne wieder auf die Bühne in einem der berühmtesten Kostümwechsel aller Zeiten, weil dann trägt er seinen Big Suit, diesen übergroßen Anzug, dann spielen sie noch, ich glaube, Girlfriend is Better und der Schluss ist nachher Take Me to the River, Al Green Cover, es ist einfach super. Also ich finde es echt schwer zu beschreiben, warum das so toll ist.
Ich liebe dieses Album auch schon so lange. Komischerweise, ich habe irgendwie Schwierigkeiten, meine Freunde davon zu überzeugen, mit mir in diesen Film zu gehen. Die denken alle, ja, was hat er denn immer noch mit diesem Talking Heads? Und irgendwie ich kenne mich auch selber gar nicht so aus mit der Diskografie und mit der Band. Und ich bin auch selber noch so ein bisschen ratlos, warum ich gerade dieses Album so geil finde, aber es ist einfach fantastische Musik. Es ist auch irgendwie dieses Art von Afrobeat, hast du ja vorhin gesagt, so dieses New Wavige, wie sie halt irgendwie so für sich den Pop neu erfunden haben. So, das ist ja schon so ein bisschen, steht ja schon so ein bisschen für Talking Heads, ne? Dass die so mit so einem ganz frischen, cleanen Sound, also auch sehr so mit so digitalen Percussion-Elementen oder Drum-Machines einfach arbeiten. Es ist extrem tanzbar, trotzdem halt auch immer so subtil politisch oft. Ich weiß nicht, also ohne die Band jetzt auch so gut zu kennen, ich bin einfach absoluter Fan von diesem, gerade von diesem Album.
Ja, und es ist auch so, die Talking Heads sind auch so ein bisschen im Bösen auseinandergegangen. Also es gibt, die haben sich aber auch schon, die haben, als sie, ich glaube so in den 2000ern sind sie in the Rock'n'Roll Hall of Fame eingeführt worden, dann haben die tatsächlich nochmal da anlässlich dessen auch zusammen gespielt. Und sie haben jetzt auch zusammen Promo gemacht. Das war schon letztes Jahr, weil in den USA war der Film tatsächlich schon 23 im Kino, praktisch zum Jubiläum des Konzerts. Das Konzert war nämlich 1983, aber der Film kam erst 84 raus. Auf jeden Fall haben sie auf jeden Fall da, das, ich hatte schon die Sorge, dass der bei uns gar nicht mehr ins Kino kommt, weil der nämlich gefühlt schon vor einem Jahr in den USA lief. Jetzt hat dann Piffel Medien, ist glaube ich der deutsche Verleih, aber das ist tatsächlich A24, die das neu aufgelegt und restauriert und in 4K jetzt. Ich nehme an, dass es auch eine neue DVD gibt, aber Blu-ray, aber der Film war auch lange schon eben auch als DVD zu haben. Und es gab aber auch eine Neuauflage vom Soundtrack, der dann nochmal mehr Songs hat, weil das Album hat auch nicht alle Songs, die sie spielen. Also der Tom Tom Club Song ist auch nicht auf dem Talking Heads Live-Album drauf.
Es gibt aber jetzt eine Remastered-Edition von dem Album auch, oder so eine Deluxe-Ausgabe, wo wirklich alle wieder drauf sind vom Konzert.
Ist aber auch als Platte sauteuer und mittlerweile schon, glaube ich, nicht mehr zum Normalpreis zu bekommen, sondern noch unbezahlbar. Also
ich habe es mir nur als digitales Album gekauft. Und die Originalplatte habe ich auch noch in dem Platten meines Vaters aufgehoben.
Ja.
Und höre sie auch immer wieder gerne. Einfach ein tolles, also auch mit so einem schönen Booklet und so. Mit Fotos von dem Film und also Artwork mit dem Big Suit. Also einfach, es ist ikonisch. Es ist in jedem Augenblick ist es ikonisch, was da passiert.
Ja. Und es ist einfach musikalisch. Ich fand es auch faszinierend zu gucken. Tina Weymouth ist einfach auch super. Und ich habe ja was für den Bass als Instrument übrig. Auch wenn ich selber nochmal Bass spielen müsste und das im Sande verlaufen ist, meine Versuche, Bass spielen zu lernen. Aber Tina Weymouth spielt dann teilweise auch einen Synthesizer-Bass bei manchen Stücken, und das sind ja auch hochinteressant, also dass heißt der Jerry Harrison? Ich hoffe, ich habe da jetzt keinen Quatsch erzählt. Ja doch, Jerry Harrison, der spielt nämlich auch Synthesizer und Gitarre im Wechsel, und auch das Synthesizer-Setup, weil die haben da zwei. Ich glaube, es sind Moog-Synthesizer, weil die haben, beide Keyboarder haben genau das gleiche Setup auf das stehen. Ja, die haben beide die gleichen Instrumente, jeweils zwei Synthesizer. Und auch, ich fand es auch interessant zu gucken, was für Gitarren spielt wer und so. Und bei einem Stück spielt die Tina Weymouth tatsächlich auch Gitarre und hat auch eine sehr ausgefallene Gitarre. Ich habe vergessen, wie die heißt, aber das ist so ein rares 60er, 70er Jahre Ding von Fender. Naja, auf egal. Auf jeden Fall, das ist so Gitarren-Detail-Quatsch.
Ja, und von der Choreografie ganz zu schweigen, die ist ja auch, steht ja auch für sich. Ne? Also wie David Byrne mit den Beinen schlackert, wie er mit den Background-Singern interagiert, wie sie alle mit so einer sichtlichen Freude, mit so einer Spielfreude dieses Konzert performen.
Das macht einfach
Bock.
Ja, genau, und das ist was es ausmacht, weil es ist, das muss choreografiert sein, weil weil wie hat das sonst geklappt, 3 Konzerte zusammenzuschneiden, ohne dass das total konfus ist. Aber trotzdem wirkt sehr viel vom Tanzen spontan und voller Freude und natürlich. Und vielleicht ist es ja auch so, dass es einfach sich eingespielt hat, ne? Weil die waren ja auch auf einer Tour und das war praktisch so Abschluss einer vorher laufenden erfolgreichen Tour, sodass es vielleicht auch dadurch so diese Routine eingestellt hat. Aber ich habe jetzt in dem Zuge, ich weiß nicht, ob das in dem Kontext war, aber ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich mir auch nochmal Beyoncés Homecoming angucken möchte, weil das ist ja dieser Konzertfilm, der auf Netflix ist von ihr, mit dieser Marching Band.
Mit der Marching Band, ja.
Und da ist es auch so, dass es 2 Performances sind, die zusammengeschnitten sind und die Marching Band hat an einem Abend wohl komplett gelb an und einem Abend komplett pink. Und das kann man sehen, wann sie schneiden, was ich auch einen interessanten Effekt finde. das würde ich mir, zumal ich jetzt anlässlich des neuen Albums von Beyoncé mir auch vorgenommen habe, mich nochmal mehr mit ihr zu beschäftigen.
Die hat ein neues Album gemacht, hast du erzählt? Also ich habe das gar nicht mitbekommen, irgendwie so mit Country oder wie?
Ja, ich muss dazu sagen, ich kann dazu noch nicht so viel sagen, ich habe es schon gehört, habe erstmal nur wahrgenommen, okay, Beyoncé macht ein Country-Album. Sie hat ja schon letztes Jahr mit Renaissance ein Disco-Album gemacht. Das ist wirklich sehr, oder ein Dance-Album. Und das sollte das erste einer Trilogie sein. Und Cowboy Carter heißt das neue Album, wo sie sehr viele Country-KünstlerInnen oder hauptsächlich Künstlerinnen featured und auch Jolene covert mit einem Intro, das dann von Dolly Parton gesprochen wird. Es ist wohl so, dass Dolly Parton schon länger wollte, dass sie das covert, lustigerweise. Und sie covert auch Blackbird. Und und das sind noch ganz viele andere Musiker, also auch viele Country-Musiker sind gefeatured als Instrumentalists. Und es ist natürlich kein reines Country-Album, aber mir war nicht klar, dass Beyoncé schon auf ihrem Album Lemonade 2016 einen Song hatte, der hieß Daddy Lessons. Das ist wirklich ein Country-Song. Da gibt es auch eine Version, dass die sie mit den jetzt nur noch Chicks, damals noch Dixie-Chicks, aufgenommen hat. Und es gab eine berühmte Performance bei den Country Music Awards. Und da gab es wohl sehr viel Backlash hinterher. Und die Country Music Awards haben das Video von ihren Social-Media-Kanälen gelöscht. Und da gab es sehr viel Backlash nach dem Motto, das sei ja kein Country. Und das ist echt so ein Riesending, dass das einfach ein Rassismus-Problem ist. Es war ja ähnlich mit wie heißt es?
Old Town Road? Da habe ich was von mitbekommen. Ja, dass so Schwarze keinen Country machen können oder sowas. Oder
richtig. Und es ist aber auch insofern, was man dazu sagen müsste, ist, Country ist auch entstanden als Gegendefinition zum Folk, weil der Folk, als der Folk in den 60er Jahren linker wurde, war der Country sozusagen dann so, weil früher hieß das nicht Country. Country gab es irgendwie in den 50er Jahren so noch nicht. Weil eigentlich war Johnny Cash auch ein Folksinger. Wobei, vielleicht war es da schon Country. Ich weiß es nicht genau. Aber das ist echt so interessant, weil viele
Elemente... Ja, oder so Country and Western hieß das dann doch.
Ja, aber es ist schon so, dass es eine schon Traditionen gibt, dass Country-Musik, also dass es natürlich auch schwarze Country-Musik schon früh gab und die wurde marginalisiert und im Mainstream gab es, ähnlich wie mit dem Rock'n'Roll. Und das ist übrigens die Theorie ist, dass das dritte Album, das dann noch kommt in dieser Trilogie, dass sie ein Rock-Album macht. Da bin ich auch mal gespannt drauf. Also es ist wirklich interessant. Die Single ist klingt sehr Country-mäßig, aber gleichzeitig auch sehr R&B Beyoncé-mäßig mit Banjo, die heißt Texas Hold'em. Und 16 Carriages ist ein bisschen mehr balladenmäßig, es war auch eine Vorab-Single, ist auch sehr gut. Aber dieses Daddy Lessons zusammen mit den Chicks lohnt sich auch. Also auch die Performance von den Country Music Awards 2016 lohnt sich auch anzuschauen. Findet man auf YouTube. Das hat auch jetzt gerade, dieser Song hat nochmal eine ganz neue Popularität jetzt bekommen im Zusammenhang mit diesem Country-Album.
Interessant.
Also es ist echt interessant.
Ich höre
es
mir mal an. Ja, ich habe immer mal wieder versucht mit Beyoncé, aber irgendwie ist es nicht so meins. Aber Ja, ich werde es mir aus Neugier werde ich mir mal anhören. Ne?
Ja, also das Renaissance habe ich auch letztes Jahr versucht, aber da bin ich nicht so richtig reingekommen, obwohl das, weil früher mussten manche Indie-Bands erst elektronische Alben machen, damit ich mich für sie interessiere. Und dann macht Beyoncé ein Dance-Album und ich fand es irgendwie anstrengend und bin nicht so richtig reingekommen. Aber ich muss gestehen, ich habe wahrscheinlich ihr zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt und jetzt mit dem Country-Album hat sie da noch mal ein bisschen mehr von mir bekommen. Das ist aber auch schon, glaube ich, das Album kam, glaube ich, auch schon schon Ende März raus. Also, glaube ich, am Karfreitag, wenn ich mich alles täuscht. Jetzt aber am vergangenen Freitag, beziehungsweise das war dann der, war das der 5.? Nee, wie auch immer, dachte ich, auf Freitag, der 5. April, da kam auch das neue Libertines-Album raus.
Genau. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut.
Ja, was magst du? Kannst du, also die sind auch wieder reunited, ne? Weil ich war jetzt auch nicht mehr so sicher, ob die noch alle leben.
Ja, ich war ja auch so ein bisschen, also All Quiet on the Eastern Esplanade heißt das. Das ist in der Originalbesetzung. Und ich hatte erst so gedacht, Moment mal, Libertines, ja klar, Up the Bracket, so 2002 sind wir natürlich alle mitgegangen, dieses ganze Garagenrock-Ding, Revival und laut, schmutzig, dreckig, Eskapaden von Pete Doherty und so. Und dann haben sie noch eins gemacht, kurz danach. Das hieß, glaube ich, dann einfach The Libertines, genau. Und die haben sich schon mal reunited 2015, was aber irgendwie völlig spurlos an mir vorübergegangen ist. Mit dem Album Anthems for the Doomed Youth, was aber immerhin jetzt auch schon wieder 9 Jahre her ist. Dann haben sie, glaube ich, so ein paar Reunion-Shows gemacht, sich immer mal wieder, also sich irgendwie auch vertragen, weil es war ja auch so eine legendäre Hassliebe dann immer zwischen Karl Barat und Pete Doherty, so, dass sie sich gegenseitig beieinander eingebrochen sind und was auch immer so und diese ganzen schlimmen Zeiten so damals. Jetzt ist alles so ein bisschen friedlicher. Sie haben sich wieder wahrscheinlich auch nicht mit einem kleinen Anteil des Geldes wegen jetzt wieder zusammengerauft. Sind auch, glaube ich, gerade auf Tour. Haben jetzt gerade ihre Tour kicked off und ich wurde so ein bisschen angefixt auf das ganze Thema, weil irgendwie in den Medien in den letzten Monaten immer mal wieder auch über Pete Doherty berichtet wurde, der ja ordentlich zugelegt hat, nach Südfrankreich gezogen ist, Bilder malt, sehr, sehr gerne Käse isst und einfach so ein richtig gutes Leben zu haben scheint. Dem geht's offenbar richtig gut.
Also keine Drogenprobleme mehr, ja?
Der ist, angeblich ist er seit 2019, glaube ich, clean. Und mal gucken, also hoffentlich takes the tour jetzt not such a toll on him. Aber das Album gefällt mir richtig gut. Es sind ein paar schöne Balladen drauf, gibt ein paar gute Musikvideos. Das habe ich jetzt noch nicht so richtig verfolgt. Weil wenn man die Musikvideos vorab gesehen hat, wirkte das so, als würden sie zu jedem Song des Albums ein Video machen, das dann am Ende so ein Film, so eine Art Gangsterfilm, so Guy Ritchie-mäßig ergibt. Weil diese 3 oder 4 Videos, die es jetzt gibt, die haben, bilden alle eine Gesamtstory. Das wäre eigentlich genial, wenn es jetzt zu dem Album einen kompletten Film gäbe, der irgendwie dann so ein bisschen die Geschichte des Albums dann so illustriert. Es ist, glaube ich, Run, Run, Run ist der Opener. Das war die erste Single. Das ist so ein bisschen so ein schnelleres. Da gibt es aber zum Beispiel Night of the Hunter und Shiver. Das sind so richtig schöne, auch so Gangsterballaden und in diesem typisch roughen Sound, Gesangsstil auch. Man erkennt sofort wieder. Es ist sofort so dieses Libertines-Ding. Es ist natürlich auch sehr viel Nostalgie dabei, das jetzt zu hören, so irgendwie 12 Jahre später oder, nee, 20 Jahre später, nachdem, oh Gott.
Ja, wir sind alt.
Nachdem das alles anfing. Ja, klar, ist halt so ein bisschen wie bei den Strokes und so auch, ne, aber also, ich finde, es ist ein schönes Album. Es ist ein schön, so ähnlich wie bei Blur kam mir der Gedanke auch. Das ist auch so, ja, wir tun uns mal wieder zusammen, sind aber einigermaßen entspannt, reisen uns zusammen, hauen ein paar gute Songs raus und schauen mal so, was passiert. Also man kann es echt gut hören. Es ist ein sehr, sehr schönes very British vom Sound her auch Album. Mustangs zum Beispiel, es erinnert sehr an Blur, ist der 2. Song. Dann geht es natürlich auch um dieses ganze England-Thema, so wo führt es jetzt hin, mit so Brexit und so weiter. Ich bin Fan, ich bin wieder Fan. Und ich war, glaube ich, niemals nicht Fan. Ich hatte diese so ein bisschen vergessen. aber jetzt auch wieder mir das Debütalbum nochmal zu Gemüte geführt und es macht einfach Spaß. Es war einfach damals irgendwie eine coole Band, wie sie angefangen haben. Und sie haben es irgendwie jetzt geschafft, wieder so ein bisschen an dieses, an ihr Image so anzuknüpfen. Hoffentlich toi, 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 mit mehr Gesundheit und weniger Crack.
Ja, also ich muss sagen, ich bin nie so richtig warm geworden und mich hat auch Pete Doherty immer ein bisschen abgeschreckt, aber war nie so, also auch seine Baby Shambles und Solo-Sachen, bei denen bin ich mich nicht mit beschäftigt.
Habe ich mir jetzt auch nochmal angehört, ja, Down in Albion. Also toll, der ist ja auch Literaturwissenschaftler eigentlich von Hause aus und hat dann so dieses Albion-Ding immer für sich erfunden, so eine Vision von England, so ein utopisches England, das ihm immer so vorsteht. Also da steckt schon viel drin, so, was da dann, glaube ich, aber auch sehr viel im Drogennebel dann immer verschwunden ist.
Pete Doherty ist nicht Literaturwissenschaftler?
Mhm. Also, oder hat es mal studiert, sagen wir mal so. Und dann wahrscheinlich abgebrochen. Also der kommt schon so vom Schreiben auf jeden Fall.
Ich versuche gerade zu schauen. Ja. Queen Mary College, University of London. Ja, hat nur ein Jahr Englisch studiert und dann die Uni verlassen. Mhm. Kann ich wechseln, weil dann würde ich mich noch über ein anderes Album, das am gleichen Tag erschienen ist, sprechen.
Ja.
Nämlich Ohio Players. Das ist, glaube ich, mittlerweile schon das 12. Album von den Black Keys, wenn mich alles täuscht. Und das, habe ich das Gefühl, ist so, eigentlich hatte ich das Gefühl, dass die Black Keys eigentlich schon längst ihren Durchbruch hatten. Aber das ist so, es ist das 12. Album tatsächlich. Das ist für mich so, das fühlt sich so an, als würden sie jetzt mit aller Gewalt versuchen, ein Mainstream-Album zu machen, aber es ist ziemlich gut. Es ist produziert von Dan the Automator. Die haben ja vorher viel mit Danger Mouse zusammengearbeitet. Und ich glaube, Beck ist auf der Hälfte aller Songs gefeatured. Co-Songwriter oder eben, dass er Gitarre drauf gespielt hat. Und er ist auf einem Song, das ist auch eine Single, Paper Crown, singt er auch mit die Vocals. Und Liam Gallagher ist auch auf zwei Songs Co-Songwriter und spielt auch Gitarre auf dem Album. Es ist wirklich interessant, wer da alles mitgewirkt hat. Also vor allem die zwei sind prominente Gäste auf dem Album. Und es sind zwei Rapper auch noch gefeatured auf zwei Songs. Also das ist so, die Black Keys haben ja schon mal, ich glaube, war das Black Rock? Oder wie hieß das? Die haben auch schon mal so, glaube ich, so ein Crossover-Rap-Album gemacht. Hieß das so? Jetzt muss ich kurz mal schauen. Related Other Releases. The Arcs. Keep It Hit. Ach, da... Ja, ja doch, Black Rock hieß das. Und Black Rock mit C nur hinten. Also BLAKROC. Und das war 2009 schon. Und da haben die mit extrem vielen, also auch Leuten vom Wu-Tang Clan zusammen und so. Also das ist war schon mal so ein bisschen so ein Rock-Rap-Crossover. Album. Aber dann, das war ja so in den 2010er Jahren, dass die dann Turn Blue und also Lonely Boy und so, die hatten ja schon so, dass die relativ viel Aufmerksamkeit hatten, aber jetzt das, es ist schon ein poppiges Album, finde ich fast, aber wenn einem die Modern Guild gefällt einem, könnte einem das hier auch gefallen, finde ich.
Also okay.
Aber es ist...
Ja, ich war gerade überrascht. Ich habe mir die Diskografie gerade nochmal angeguckt und die haben ja nach Delta Cream schon ein weiteres Album gemacht. Ich hatte gerade gedacht, Delta Cream wäre das letzte, weil das ist das, was ich sehr gefeiert habe 2021. Und das ist ja ein reines Coveralbum.
Ja.
Aber extrem gut. Das habe ich, glaube ich, sogar...
Ja, stimmt. Dieses Dropout Boogie von 22 habe ich auch noch nicht wirklich gehört. Ja, das sind auch schon wieder 2 Jahre alt. Ja, aber ich bin...
Und da hatte ich halt so gedacht, ja, okay, sie haben jetzt irgendwie 10 Alben gemacht oder so, jetzt machen sie noch ein Coveralbum und dann lösen sie sich auf oder so. Aber nee, die sind ja weiterhin sehr, sehr produktiv, ne? Sehr prolific in ihrem,
ja, und der, was sie tun. Und der Dan Auerbach hat ja zwischendurch auch noch die The Arcs gehabt. Und er hat auch noch ein sehr gutes Solo-Album gemacht.
Ist das wirklich sehr gut? Ich glaube, ich habe da einmal reingehört und war noch nicht so hooked.
Es ist ein Pop-Album, ne? Also 2017, Waiting on a Song. Das habe ich damals aber so rauf und runter gehört. Also ich fand's echt schön. Oh, der ist auch schon zum zweiten Mal geschieden, der Dan Auerbach, sehe ich gerade.
Also sie machen weiter ihr Ding halt irgendwie offensichtlich, ne?
Ja, und scheinen sich zu vertragen. Das ist ja auch viel wert. Das
Cover, dieses Bowling Alley Cover ist ganz schön, ne? Ja. Von dem Ohio Player Album.
Ja. Also ich weiß nicht genau, ob es dein Sound ist, weil es ist wirklich so ein bisschen polierter als, aber die haben ja eben schon mal solche und solche Phasen gehabt. Wenn du überlegst, wie rough die mal waren, so wirklich garagenmäßig, wirklich nur Gitarre, Schlagzeug, Zweimanns Bluesband, und dann die Pop-Sachen, die Dan Auerbach solo gemacht hat mit Waiting on a Song. Und ich glaube, also die Arcs sind auch sehr poppig eigentlich, ne? Kennst du The Arcs?
Ich schau mal rein.
Ja.
Was kenne ich?
The Arcs. Die haben ja 2015, Yours Dreamy Lee war das, das erste. Aber die haben auch 23 noch ein zweites gemacht. Das wusste ich auch nicht. Nee, das sagt das kam, nicht. Kam letzten Januar schon raus. Electrophonic Chronic hieß das. Aber da kann ich auch nichts zu sagen. Aber das neue Album, wie gesagt, Ohio Players von den Black Keys, lohnt sich auch mal reinzuhören. Was ich noch eigentlich besprechen wollte, aber da bin ich noch nicht richtig reingekommen, wo ich eben Noel Gallagher erwähnte. Liam Gallagher hat ja auch vor 3 Wochen, glaube ich, schon, also war auf jeden Fall im März kam es schon raus, ein Album zusammen mit John Squire, dem, jetzt kommen wir durcheinander, das ist Stone Roses Gitarristen.
Ja.
Und das hat sehr gute Reviews bekommen. Im Guardian hieß es irgendwie their best work since the breakup of their bands, respectively. Aber ich muss sagen, Liam Gallagher, sein selbstbetiteltes Soloalbum fand ich auch schon sehr stark. Das ist auch schon wieder 5-6 Jahre alt. Das fand ich auf jeden Fall besser als die BDI-Sachen, die er vorher gemacht hat. Und auch besser als die Solo-Sachen von Noel, um ehrlich zu sein. Naja. Aber denen geht's, glaube ich, noch zu gut, als dass wir eine Reunion von Oasis irgendwann bekommen.
Das Cover ist irgendwie ein bisschen irritierend. Das ist so, ich glaube, ich habe das auch irgendwo mal auf so einer Plakatwand gesehen und gedacht, da hätte jemand so ganz viel drüber geklebt, aber das ist wirklich so mit diesen ganzen
so kollagiert.
Produktbildern.
Ja. So ein bisschen eine Mischung aus Who Sell Out und Erpresserbrief oder so.
Ja.
Es ist sehr psychedelisch, das Album. Also so Psychedelic Rock so ein bisschen. Also die Singles waren gut. Mars to Liverpool war das erste und das andere war Just Another Rainbow. Aber mir darüber hinaus ist jetzt nicht so viel von dem Album bei mir hängen geblieben. Ich muss mir das nochmal ein bisschen mehr anhören. Was ich auch gehört habe, es gibt so viele Leute, die haben irgendwie jetzt neue Alben rausgebracht, teilweise nach längerer Zeit. The Gossip haben sich ja auch, oder einfach nur Gossip ohne The, heißen die mittlerweile, schon seit auch 20 Jahren, glaube ich. Die haben auch ein neues Album gemacht, wovon mir jetzt nicht mehr der Titel ein, ich glaube True Power oder so. Oder Real Power. Und Vampire Weekend, aber die klingen eigentlich auch wie immer. Das ist, da hat sich nicht viel geändert. Aber ist aber auch, war auch beides nicht schlecht. Also es gibt auf jeden Fall viel, dieses Jahr war viel an interessanter Musik für Leute, die in den 2000er, 2010er Jahren Indie und Alternative Rock gehört haben, glaube ich. Das ist gerade gute Zeiten.
Ja, von den Eels kommt ja noch was im Juni, glaube ich.
Richtig. Ne? Und über die jetzt haben wir jetzt schon mehrfach im Podcast gehört. Diese beiden Singles finde ich schon mal aber sehr gut.
Also auch sehr ruhig, oder?
Ja, aber
Time und Time ist ja auch der Albumtitel, ne?
Genau, Time und wie heißt das andere? Das heißt, war irgendwie auch ein sehr farbiger Titel, farbenfroher Titel, wenn ich das so nennen kann. Ich weiß es nicht.
Goldie vielleicht.
Genau, ja, ich glaube Goldie, ja.
Also das könnte was sein, da freue ich mich auch drauf irgendwie. Ist einfach schön, dass der auch immer noch weitermacht, so immer mal wieder, ob vielleicht zwischendurch wieder so Auftragsarbeiten und so, Filmmusik, ich weiß gar nicht, was so gerade sein Hauptding ist, aber das ist halt dann auch immer weiter so das Eels-Ding. Ich hatte irgendwie mal gedacht, dass er auch mit dem, weil er hat auf seiner Webseite oder auf seinen Social Media mit Butch irgendwas gepostet, dass er mit dem wieder zusammengeht, aber das ist, glaube ich, nicht der Fall.
Der hat heute Geburtstag.
Ah.
Der wird heute 61. Ist das nicht krass? Der war schon immer, ich fand das immer schon so weird. Der war ja schon, als ich, jetzt muss ich überlegen, jetzt haben wir vier, als ich angefangen habe, die Eels zu hören, war der halt schon, in Anführungsstrichen, schon über 30. Und dementsprechend war der halt eben ein bisschen älter als die meisten anderen Leute, deren Karriere ich, wobei, wenn ich überlege, wie alt ist denn jetzt Damon Albarn? Die haben doch auch schon in den 80ern angefangen, oder? Blur. Aber Damon Albarn ist noch in seinen 50ern.
56, ja.
Ja, gut. Krass, geht auch schon auf die
Ja,
60 zu.
lieber nicht so genau drüber nachdenken. Ja.
Ja. Naja, auf jeden Fall, Mark Oliver Everett ist auch schon. Auf Wikipedia steht noch steht noch 60, aber der ist 63 geboren. Deswegen, dementsprechend wird er heute ja schon 61. Am 10. April geboren. Ja.
Ja, vielleicht gibt's ja auch wieder eine Tour. Ich würde hingehen.
Auf jeden Fall. Also ich würd die sehr gerne sehen, weil
Das
die
war doch
letzten.
auch letztes Mal irgendwie so verhagelt, dass er irgendwie dann getourt ist, aber nicht in Deutschland, weil es
Die
irgendwie
deutschen
Stress gab mit
Shows,
dem
ich hatte Tickets. Wir hatten
Konzertveranstalter. Ne?
Tickets für Köln. Wir wollten, das weiß ich nicht, ob das 22 gewesen wäre. Ich glaube ja, nicht 23. Hätten die im Sommer in Köln spielen sollen. Und das war noch so Pandemie-Nachwirkungen, dass ich glaube, das war nicht die Band, sondern der Veranstalter hat irgendwie Geldprobleme gehabt und hat die Termine in Deutschland abgesagt. Sagt, glaube ich, aber am
Ja,
Veranstalter.
gar nicht. Ja. Und es war das die Tour zu dem letzten Album, Extreme Witchcraft?
Genau.
Oder hat er einfach, ja, schon, ne?
Das müsste die Tour dazu gewesen sein, ja.
Weil der tut ja auch manchmal einfach so, wenn er kein Album
Ja.
hat.
Also das ist das letzte
Ne?
Mal. Letzte Mal gesehen habe ich sie, glaube ich, dann tatsächlich 2018 zu The Deconstruction, was schon krass ist, weil das ist, glaube ich, die längste Zeit in meinem Leben, dass ich die Eels nicht gesehen habe, weil ich die jetzt eigentlich alle so 3, 4 Jahre eigentlich mal sehe. Und Deconstruction ist ja jetzt auch schon 6 Jahre her.
Ja, da war ich aber, glaube ich, auch auf dem Konzert in
Da sind,
Berlin, ja.
ja, da sind, du war ich, du, also für die Cautionary Tales of Mark Oliver Everett 2014 waren wir zusammen im Tempodrom in Berlin.
Genau, und jetzt bei Deconstruction war er auch wieder im Tempodrom, ja.
Ach cool. Ja, wahrscheinlich besser als, ich glaube, ich habe ihn im E-Werk gesehen. Aber mal gucken, wo er dann. Hoffentlich kommen sie nochmal. Aber das sehen wir dann.
Ja.
Ja, die nächste Folge wird voraussichtlich noch im April erscheinen. Die nehme ich auch, wenn dieser Podcast rauskommt, eine Woche später auf, wahrscheinlich. Ist dann wieder zum Eurovision Song Contest. Also insofern geht es auch nochmal um Musik, wenn auch nicht unbedingt Fabians Musik.
Ist das jetzt auch schon wieder?
Der Eurovision
Ja.
Song Contest ist Mitte
Ja.
Mai, ja.
Es geht alles immer weiter. Aber ist doch schön, der Frühling ist da, dass irgendwie der lange Winter ist vorbei, irgendwie jetzt kann man wieder ein bisschen neue Lebensenergie schöpfen, ne?
Ja, und Eurovision Song Contest, also ich werte ja meine Streaming-Statistiken bei Musik aus, also meine meistgehörten Songs in den letzten Wochen und Monaten sind Eurovision Song Contest-Beiträge. Also Kroatien, Niederlande, Schweiz, das sind so meine Favoriten und ich glaube, die sind auch momentan bei den Buchmachern hoch im Kurs.
Ich weiß nicht, wie du das
Ich
erträgst.
finde, dem Eurovision Song Contest wird, ich weiß es nicht, vielleicht bin ich ja auch einfach nur gebrainwashed, aber ich finde, man kann dem was abgewinnen und das ist auch musikalisch interessant. Aber es ist auch vor allen Dingen ein Phänomen. Aber die Folge wird auch ihre Hörer finden, bin ich sicher.
Dann hören wir uns bald wieder. Genau.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao.